In der Nacht des 15. Februar 1990 stürmte eine aufgebrachte Menge das Hauptquartier des Ministeriums für Staatssicherheit in Berlin-Lichtenberg. Die Hauptforderung: die institutionelle Auflösung des MFS und die sofortige Beendigung der Aktenvernichtung. Seit Wochen bereits war man in der Stasi-Zentrale dazu übergegangen, Aufzeichnungen über die Geheimdienstarbeit der DDR in In- und Ausland zu zerstören, bevor sie in falsche Hände geraten würden. Neben 111 erhaltenen Aktenkilometern lagern bis heute rund 15.000 Säcke mit per Hand zerrissenen Akten in den Archiven. Mit 189.000 Hauptamtlichen und 91.000 inoffiziellen Mitarbeitern war die Staatssicherheit ein Geheimdienst, der Regimekritiker oder auch unbescholtene DDR-Bürger flächendeckend überwachte, schikanierte und misshandelte. Die Stasi kontrollierte ganze Biografien und zerstörte Existenzen. Das Ausmaß der historischen Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels des Arbeiter- und Bauernstaates gilt bis heute im In- und Ausland als einzigartig. 2 Jahre nach dem Mauerfall wurde unter der Ägide des damaligen Bürgerrechtlers und späteren Bundespräsidenten Joachim Gauck die Bundesbehörde für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes gegründet. Bis heute ermöglicht das sogenannte Stasi-Unterlagenarchiv sowohl Forschern als auch Opfern einen tiefen Einblick in die Funktionsweise des Unrechtsregimes der DDR.
Ein Vernehmerzimmer, unschwer zu erkennen.
Der Vernehmer, Leutnantdienstgrad, der saß dort auf dem Sessel und ich saß hier auf dem Stuhl und ich war der beschuldigte Körner, also nur Nachnamen hat er genannt.
Einer der vielen, die völlig schuldlos in die Fänge der Stasi gerieten, ist Friedemann Körner. Heute führt der 1945 in Dresden geborene, ausgebildete Tenorsänger Besuchergruppen durch das berüchtigte Stasi-Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen. Mehr als 440.000 Besucher jährlich zählt die heutige Gedenkstätte. In der Zeit zeugen über ihre Erfahrungen mit dem Ministerium für Staatssicherheit berichten. Als 1974 die Flucht eines Freundes aus der DDR misslang, beschuldigte die Stasi Friedemann Körner der Mitwisserschaft.
Die Untersuchungsführer kamen hier rein und schrien mich an. Ich soll es dem Leutnant nicht so schwer machen. Ich soll geständig werden. Wir wissen alles, aber wir müssen von Ihnen noch hören. Der Leutnant muss das protokollieren. Wir haben ja schon jeden klein gekriegt, Körner. Sie kriegen wir auch klein. Was meinen Sie denn, wer Sie sind? Sänger sind Sie, meinen Sie. Wir sagen, Sie waren Sänger. Denn wir schaffen es, dass Sie nie wieder singen können.
Die Anschuldigungen gegen Friedemann Körner, der damals als Tenor in der Solistenvereinigung im DDR-Rundfunk sang, reichten von staatsfeindlicher Verbindung über staatsfeindlichen Menschenhandel bis hin zum Drogenhandel. Wieso er trotz dieser völlig haltlosen Beschuldigungen schließlich zu 5 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt wurde, sollte Friedemann Körner erst 2 Jahrzehnte später entdecken.
Und 1994 hatte ich Akteneinsicht. Und in den Akten erst fand ich den wahren Grund, warum die mich hier so hart zur Seite genommen haben. Eine abschreckende Maßnahme. Ja, nun war ich hier. Eine abschreckende Maßnahme erfordert natürlich viele Haftjahre. Und die wurden hier erzielt.
Körners willkürliche Inhaftierung sollte andere Musiker des DDR-Rundfunks davon abhalten, sich bei Konzertreisen ins Ausland abzusetzen oder überhaupt mit dem Gedanken daran zu spielen. Friedemann Körner ist eines von hunderttausenden Opfern staatlicher Willkür, die erst durch die Öffnung der Geheimdienstarchive Gewissheit darüber erlangen konnten, wie und wieso genau die Stasi sie ins Visier nahm. Auch 28 Jahre nach dem Mauerfall dauert die Erschließung und Rekonstruktion der Akten über die Operationen der Staatssicherheit an. Welcher Aufwand ist fast 3 Jahrzehnte nach dem Zusammenbruch der DDR gerechtfertigt, um die Stasi-Akten und Archivmaterialien zu erschließen und vor dem Verfall zu retten? Und welche Bedeutung hat die Stasi-Vergangenheit heute noch im öffentlichen Leben der Bundesrepublik? Wie geht es weiter mit der Stasi-Unterlagenbehörde, die bis heute einen jährlichen Haushalt von rund 100 Millionen Euro hat und an 14 Standorten 1.600 Mitarbeiter beschäftigt?
Jeden Monat werden 5.000 Anträge von persönlich Betroffenen gestellt, von Bürgern, in deren Leben die Staatssicherheit eingegriffen hat. Und diese 5.000 Anträge machen deutlich, dass es wichtig ist, dass die Akten weiter geöffnet sind und den Menschen zur Verfügung stehen.
Roland Jahn, ehemaliger DDR-Bürgerrechtler und Journalist, wurde 1983 aus der DDR ausgebürgert. 2011 wählte der Deutsche Bundestag ihn zum neuen Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde. Neben den privaten Anträgen auf Akteneinsicht bearbeitet sein Haus auch Anträge von Journalisten und Historikern, gibt Auskunft über Personen in hohen öffentlichen Ämtern oder etwa bei Ordensverleihungen, um sicherzustellen, ob deren Empfänger ihrer würdig sind.
Wir sind ein Dienstleister für die Gesellschaft und man muss dann entscheiden, wo ist der Bedarf. Der Deutsche Bundestag hat klar beschlossen, der Gesamtbestand des Stasi-Unterlagenarchivs soll erhalten bleiben und der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden. Und umso wichtiger ist es, hier zukunftsfähige Strukturen zu haben, die sicherstellen, dass eine archivgerechte Lagerung dieser Stasi-Akten stattfindet. Das Papier wird ja nicht besser. Wir brauchen klimagerechte Magazine, wir brauchen Digitalisierung, wir brauchen ja technische Investitionen, damit die Akten zeitgemäß modern angeboten werden können.
Die Digitalisierung der Stasi-Akten wird ein Projekt von erheblichem Ausmaß sein, das bis heute kaum abzuschätzen ist. Dessen ungeachtet wurde zuletzt Kritik am Kostenapparat der archivalischen Arbeit geübt. Der Bundesrechnungshof etwa monierte in seinem Jahresbericht 2016 die Kosten der Rekonstruktion zerrissener Stasi-Akten. 15.000 Säcke mit Aktenmaterial, das MFS-Mitarbeiter bis zur Erstürmung der Stasi-Zentrale im Januar 1990 zerrissen hatten. Ein aufwendiges Forschungsprojekt mit Hochleistungsscannern und Spezialsoftware, die die Aktenschnipsel digital zusammensetzen sollten, zeitigte nicht die gewünschten Ergebnisse. Nur 23 der 15.000 Säcke konnten zunächst erschlossen werden. Die manuelle Rekonstruktion wiederum würde mehrere hundert Jahre in Anspruch nehmen. Trotz aller Schwierigkeiten sei das Ziel klar, betont der Bundesbeauftragte Roland Jahn.
Mir ist es wichtig, dass nicht die Staatssicherheit bestimmt, was wir lesen dürfen und was nicht. Das muss man natürlich immer genau prüfen, was ist wirklich verhältnismäßig auch im Aufwand. Aber das Ziel ist es hier, ja, durchaus zielgerichtet einige Säcke von den 15.000 Säcken zu rekonstruieren, dass sie für die persönliche Aktenansicht als auch für die Forschung zur Verfügung stehen.
Nachdem der Bundesrechnungshof 2016 beanstandete, dass die 14 Millionen Euro zur Rekonstruktion der Aktenschnipsel aufgewendet wurden, ohne dass absehbar war, wann und wie eine relevant höhere Zahl von Säcken bearbeitet werden könne, will die Stasi-Unterlagenbehörde nun mit dem Fraunhofer Forschungsinstitut ein optimiertes Verfahren entwickeln. Lohnt sich der Aufwand? Welche Rolle bei der Rekonstruktion die Abwägung von Kosten und Nutzung spielt, macht vor allem ein Umstand deutlich, meint Jochen Staat, Projektleiter des Forschungsverbundes SED-Staat der Freien Universität Berlin.
Zunächst hatten wir immer gedacht, es handelt sich um hochbrisantes Material. Diese Säcke, die dann zusammengesetzt werden, da gab es sehr interessante Akten. Aber es gibt auch sehr viel Leerlauf, Befehle und dieses übliche bürokratische Material, was die Stasi für hochinteressant und wichtig hielt. Wenn man es aber liest, muss man sagen, es ist zum Teil dieses bürokratische Schriftgut, was uns nicht viel lehrt für die Aufarbeitung.
Nicht nur die Rekonstruktion und die Digitalisierung der Papierakten sind zentrale Herausforderungen für die Archivare und Historiker. Im Digitalisierungsstudio in der ehemaligen Stasi-Zentrale in Lichtenberg kämpft man gegen den Verfall des Ton-, Bild- und Videomaterials.
Wir haben viele Aufzeichnungen vom Alexanderplatz zum Beispiel, also wo Plätze überwacht wurden.
Meint Christian Appel, Leiter des Digitalisierungsstudios der Stasi-Archive.
Wir haben Aufzeichnungen von IM-Treffen, die heimlich noch mit Video festgehalten wurden. Meist in sehr schlechter Qualität und das ist nur so schematisch zu erkennen. Aber wir haben Schulungsmaterial. Verhöre, Gerichtsverhandlungen sind noch dokumentiert und ansonsten auch mal eine Überwachung von Personen, wo dann auch teilweise versteckt aus einer Überwachungswohnung heraus dann Personen gefilmt wurden.
Klar, hier ist es dunkel im Hintergrund, da sieht uns nicht, Mensch, sei nicht so ängstlich.
Ja, weil es mitten am Leben eben war, Mensch.
Spät ist das Glas? Guck mal genau auf die Uhr.
9.10 Uhr.
Das sieht so richtig aus wie Kapitalistin. Oh ja, fetter Unternehmer.
Der Überwachungsfilm der Staatssicherheit zeigt einen vollschlanken Herrn, der sich neben seiner Oberklasse-Limousine mit zwei weiteren Personen unterhält. Die Gesichter und Kfz-Kennzeichen sind unkenntlich gemacht, betont Studioleiter Christian Appel. Die Anonymisierung aller bei einer Überwachung erhobenen, personenbezogenen Daten über Dritte sieht das Stasi-Unterlagengesetz seit 1991 vor. Eine Praxis, die unter Historikern und Juristen fast drei Jahrzehnte nach der Öffnung der Stasi-Archive kontrovers diskutiert wird. Ein lautstarker Kritiker ist Jochen Staat vom Forschungsverband SED-Staat. Er meint, den rund 400 Sachbearbeitern im Stasi-Archiv fehle es nicht selten an historischem Einschätzungsvermögen, um Akten sinnvoll zu anonymisieren.
Das ist einfach 28 Jahre nach der Wiedervereinigung unerträglich, wenn Sie bedenken, dass Sie im Bundesarchiv die parallelen Akten, beispielsweise aus dem Auswärtigen Ministerium der DDR, ungeschwärzt bekommen. Also wird ein Diplomat, meinetwegen aus Österreich, geschwärzt in den Stasi-Unterlagen. Schauen Sie im Bundesarchiv in die Unterlagen des Zentralkomitees der SED, wo diese Vorgänge sich auch finden. Besuch eines Diplomaten oder Gespräch mit einem Diplomaten aus der Botschaft, beispielsweise Botschafter Bauer aus Österreich, mit dem wir zusammengearbeitet haben, dann ist es ungeschwärzt.
Friedrich Bauer war der einzige Botschafter Österreichs, der bis 1977 in Ost-Berlin und dann bis 1990 auch in Bonn tätig war. Bauer gilt bis heute als kenntnisreicher Fachmann der deutsch-deutschen Geschichte. Der SED-Forschungsverband der Freien Universität Berlin brachte gemeinsam mit Bauer neue Erkenntnisse über den Staatsbesuch von Bundeskanzler Bruno Kreisky in Ost-Berlin 1978 zutage. Kreisky, so steht es in den alten Akten der SED, sollte bei den Gesprächen in Ost-Berlin umfassend agitiert werden, um die Zusammenarbeit mit Österreich auf politischem, ökonomischem und vertraglichem Gebiet zu intensivieren. Als Kreisky auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld mit militärischen Ehren durch die Nationale Volksarmee empfangen wurde, murmelte er beim Blick durchs Fenster: Das fängt ja gut an, wie bei den Nazis. Die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit behält nicht nur eine historische und politische Relevanz, sondern berührt auch persönliche Lebenswelten in der Gegenwart. Das wird bei einem Besuch in Ost-Berlin bei dem Regimekritiker und Historiker Reinhard Eckert deutlich. Eckert gilt als einer der profiliertesten DDR-Historiker und ist zugleich ein wichtiger Zeitzeuge des Lebens unter der Sozialistischen Einheitspartei SED. Der gebürtige Potsdamer wurde 1972 wegen regimekritischer Äußerungen der Humboldt-Universität zu Berlin verwiesen und erhielt Berlin-Verbot. Neben dem rein administrativen Vorgang der Universitätsverwaltung setzte das Ministerium für Staatssicherheit, kurz MFS, mehrere inoffizielle Mitarbeiter, sogenannte IMs, auf Eckert an.
Ich saß in unserem Stammcafé im Potsdam-Café Heiler, legendär damals, eines der wichtigsten oppositionellen Cafés in der DDR, und habe mich, wie es eigentlich für mich typisch war, offen geäußert. Und das hat eine inoffizielle Mitarbeiterin dem MFS gemeldet. Und so beginnt dann dieser Prozess. Ich werde immer mehr mit IMs umgeben, die versuchen, mich auszuhorchen, über mich Material zusammenzustellen, wegen staatsfeindlicher Hetze und staatsfeindlicher Gruppenbildung.
Nicht weniger als 24 verschiedene Stasi-Zuträger umgaben den oppositionellen Historiker, der mittlerweile ohne Studienplatz und arbeitslos die Härte des SED-Regimes voll zu spüren bekam. Eines Tages wandte sich die Stasi gar direkt an Eckert, um ihn zur Mitarbeit zu zwingen.
Und zwar mit der Drohung, 3 Jahre Zuchthaus. Das würde schon feststehen. Ich bekomme 3 Jahre Zuchthaus wegen Spionage, wenn ich nicht für das MFS arbeite. Das nannte sich nicht inoffizielle Mitarbeit, sondern Wiedergutmachung. Und wenn ich das machen würde, dann hätte ich natürlich alle beruflichen Chancen, könnte bald wieder studieren. Das war schon eine Situation, wo man dann Mut haben musste, sich zu entscheiden. Und ich habe das abgelehnt und dieses Schriftstück ist erhalten in den Akten. Ich lehne aus moralischen Gründen ab, mit dem Ministerium für Staatssicherheit zusammenzuarbeiten.
Zwar landete Eckert nicht wie angedroht im Zuchthaus, allerdings machte die Staatssicherheit ihre Drohung wahr, dass er als Historiker in der DDR nie wieder einen Fuß auf den Boden bekommen würde. Drei Jahre lang arbeitete Rainer Eckert als Hilfskraft in einem Baukombinat, immer unter der Ägide der Staatssicherheit, die so seine weitere Radikalisierung verhindern wollte. Nur durch einen glücklichen Zufall und private Förderer konnte Eckert später ein Fernstudium und schließlich die Promotion und Habilitierung als Historiker abschließen, wurde 1997 Direktor des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig. Die enge Zusammenarbeit zwischen Universitätsverwaltung und Staatssicherheit, das engmaschige Netz von Stasi-Zuträgern im Freundeskreis und Arbeitsumfeld deckte Rainer Eckert nach dem Fall der Mauer erst nach intensiver Recherche in seinen Stasi-Akten auf. Schließlich gelang es ihm, die Klarnamen seiner Beschatter zu entschlüsseln. Auf Initiative eines Psychologen stattete Eckert einer inoffiziellen Mitarbeiterin der Stasi nach dem Mauerfall einen Besuch ab.
Wir haben uns also mit dieser Frau in einer Wohnung getroffen in Berlin. Erst hat sie alles abgestritten. Da haben wir ihr die Kopien gezeigt. Ja, dann hat sie gesagt, ja, sie, das stimmt, das hat sie gemacht. Ich war Sozialistin und ihr wart Feinde des Sozialismus. Dann hat sie als nächstes gesagt, der Führungsoffizier war so nett gewesen. Ich hatte keinen Mantel im Winter und hab mal gefroren. Dann hat er gesehen, er sagt, Mädchen, hab den Wintermantel mitgebracht. Und dann als letztes kam, da sie ein lockeres Sexualleben führte, ist sie bedroht worden. Eine Sache, die gibt es heute gar nicht mehr. Häufig wechselnder Geschlechtsverkehr. HVG konnte man also kriminalisiert werden als Asoziale. Und das wäre ja angedroht worden, dann hätte sie ihr Kind, war also nicht verheiratet, dann hätte sie ihr Kind ins Heim geben müssen. Und aus diesem Grund hat sie im Stadtsicherheits gearbeitet.
Rainer Eckerts Erkenntnisse über seine eigene Biografie im Schatten der Stasi ist eines der anschaulichen Beispiele, wie die Staatssicherheit der DDR mit perfiden Methoden der Einschüchterung ein System der Angst und Abhängigkeit schuf. Die Bitte der ehemaligen Stasi-Zuträgerin, ihre Tätigkeit als Denunziantin nicht öffentlich zu machen, kam Rainer Eckert nach, wohl wissend, dass sie als Mitarbeiterin des öffentlichen Dienstes früher oder später Gefahr laufen würde, bei einer Überprüfung anhand der Stasi-Unterlagen aufzufliegen. Auch wenn die systematische Recherche im Stasi-Archiv nach der Vorgeschichte von Trägern öffentlicher Ämter nicht mehr praktiziert wird, wiegt die Belastung als ehemaliger Mitarbeiter des DDR-Geheimdienstes schwer.
Menschlich fühle ich mich verbunden mit den armen Stasi-Hunden, die bei Schnee und Regengüssen mühsam auf mich achten müssen, die ein Mikrofon einbauten, um zu hören all die lauten Lieder, Witze, Leisen, Flüche auf dem Klo und in der Küche, Brüder von der Sicherheit, ihr allein kennt all mein Leid.
Die Vereine ehemaliger hochrangiger Stasi-Mitarbeiter, die es bis heute gibt, schirmen sich konsequent von der Öffentlichkeit ab. Im System der Bundesrepublik, so heißt es, werde die Geschichte falsch erzählt. Presseanfragen werden unter Wüstenbeschimpfungen abgelehnt.
Komm ich nachts alleine mal müd aus meinem Bierlokal und es würden mir auflauern irgendwelche groben Bauern, die mich aus was weiß ich für Gründen schnappen vor der Tür. Sowas wäre ausgeschlossen, denn die grauen Kampfgenossen von der Stasi würden wetten, mich vor Mord und Diebstahl retten. Denn die westlichen Gazetten würden solch Verbrechen wetten, Ulbricht in die Schuhe schieben, was sie ja besonders lieben. Dabei sind wir Kommunisten wirklich keine Anarchisten. Terror individueller ist nach Marx ein grober Feller. Die Stasi ist, was will ich mehr? Mein getreuer Leibwächter.
Zuletzt hat in der Debatte um eine angemessene Erinnerung an die DDR-Vergangenheit der Fall Andrei Holm für Aufsehen gesorgt. Der Staatssekretär in der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, das war er von Anfang Dezember 2016 bis zum 16. Januar 2017, hatte im September 1989, also zwei Monate vor dem Mauerfall, eine Ausbildung als Offiziersschüler beim Ministerium für Staatssicherheit begonnen. Neben einer sechswöchigen militärischen Grundausbildung verpflichtete Holm sich, im Auftrag der Stasi Journalismus zu studieren. Bereits 2007 hatte Andrei Holm seine Tätigkeit bei einem Wachregiment der Staatssicherheit offengelegt, dabei aber verschwiegen, dass er hauptamtlich für den DDR-Geheimdienst tätig war. Bei einer tumultösen Diskussionsveranstaltung in Berlin unter dem Titel »Einmal Stasi, immer Stasi« machte Holm Anfang 2017 den zweifelhaften Versuch, seine Falschangabe zu relativieren. Die Treffen mit Stasi-Führungsoffizieren habe er schlicht vergessen.
Ich kann mich an diese Treffen nicht erinnern. Ja? Und auch in den Akten, die uns jetzt zur Verfügung stehen, steht drin, dass aktenkundig nur zwei Treffen stattgefunden haben mit diesem angeblich engmaschigen Netz von Betreuung durch Führungsoffiziere oder durch Kaderoffiziere. Ich kann mich nicht mal an diese zwei Treffen erinnern.
Holms Beteuerung, sich nicht zu erinnern, erschien vielen Beobachtern als unglaubwürdig. Nicht nur, weil bereits sein Vater langjähriger Mitarbeiter beim MFS war, sondern auch, weil der Verdienst als hauptamtlicher Stasi-Mitarbeiter so deutlich über dem DDR-Durchschnitt lag, dass ein schlichtes Vergessen nicht nachvollziehbar erschien. Erst als das Berliner Boulevardblatt BZ Ausschnitte aus Holms Personalakte bei der Staatssicherheit veröffentlichte, wurde einer breiten Öffentlichkeit bekannt, dass der amtierende Staatssekretär in seinem Lebenslauf falsche Angaben gemacht hatte. Das Kreuz in einem Bewerbungsbogen, mit dem er verneinte, jemals hauptamtlicher Stasi-Mitarbeiter gewesen zu sein, versuchte Holm kleinzureden. Seine hauptamtliche Mitarbeit beim MFS tat er als Jugendsünde ab.
Ich mache ein simples Beispiel, also weil sozusagen war ja 14, als ich es unterschrieben habe. Mein Sohn ist heute 14, der isst viel Fleisch. Ja, es kann sein, dass der mal Fleischer wird oder in einer Schlachterei arbeitet. Wenn der mit 30 Vegetarier wird, ist er dann ein glaubwürdiger Vegetarier oder nicht? So, und also gerade auch wenn du als jemand, der sich so lange damit beschäftigt, sagt, am wichtigsten ist das richtige Kreuz, das ist wichtiger als die Auseinandersetzung mit der konkreten Geschichte. Und das ist so, na doch, darum geht's, dass jetzt gesagt wird, das Problem ist das falsche Kreuz im Fragebogen und das Problem ist nicht die Stasi-Zugehörigkeit.
Doch, das hat beides miteinander zu tun auch.
Mein Name ist Stefan Lauter, ich bin ehemaliger politischer Häftling der DDR. Zum einen, Herr Holm, oder ich sag lieber Holm, du hast immer davon gesprochen, über das MFS muss gesprochen werden. Ich möchte hier ganz klar feststellen und festhalten wollen, du warst Mitglied dieser Verbrecherorganisation.
Wenige Tage nach der Diskussion in Berlin trat André Holm als Staatssekretär für Stadtentwicklung und Wohnen zurück. Auch sein Vertrag als Dozent an der Humboldt-Universität wurde ausgesetzt. Zwar war seine konkrete Tätigkeit für die Staatssicherheit nur minimal, dennoch hat André Holms Umgang mit der eigenen Vergangenheit die Debatte um das DDR-Unrecht erneut befeuert, meint Jochen Staat von der Freien Universität Berlin.
Man muss eben bedenken, dass die Leute, die von diesem Staatssicherheitsdienst kujoniert wurden und da also einiges auf sich genommen haben, weil sie geringe oppositionelle Regungen oder dissidente Regungen gezeigt haben, noch in der Zeit, als Holm sich entschlossen hat, hauptamtlicher zu werden, einige schwere Folgen auf sich nehmen mussten für das, was sie taten. Denken Sie an die jungen Leute, die auf der Rosa-Luxemburg-Demonstration 88 für die Freiheit der Andersdenkenden eingetreten sind. Die kamen ins Gefängnis, wurden zwangsausgewiesen aus der DDR. Wenn man in dieser Zeit dann in diesen Dienst eintritt, dann ist das auch eine Entscheidung. Aber man muss verstehen, dass die Leute, die von diesem Dienst gequält und aus ihren Zusammenhänge rausgerissen wurden, eingesperrt wurden, in dieser Zeit noch, dass die sehr empfindlich sind, wenn eine solche Person Staatssekretär wird.
Laut der Neufassung des Stasi-Unterlagengesetzes besteht eine Möglichkeit zur Prüfung der Stasi-Vergangenheit von bestimmten Personengruppen, etwa Regierungsmitglieder, Abgeordnete, leitende Soldaten oder höhere Angestellte im öffentlichen Dienst. Eine systematische Überprüfung findet nicht mehr statt. 27 Jahre nach dem Ende der DDR ist die Erinnerung an den Unrechtsstaat noch sehr präsent. Doch langsam zeichnen sich Verschiebungen in der persönlichen und institutionellen Erinnerung ab. Wie geht es weiter mit der Stasi-Unterlagenbehörde, die mit ihren 1600 Mitarbeitern mehr als doppelt so viele Beschäftigte hat wie das gesamte Bundesarchiv? Der Abschlussbericht der Expertenkommission des Bundestages zur Zukunft der Stasi-Unterlagenbehörde von 2016 betont ausdrücklich: Zugleich empfiehlt die Expertenkommission eine Reduzierung der 12 Außenstellen der Behörde. Außerdem soll das Stasi-Archiv auf Dauer ins Bundesarchiv integriert werden, das das Archivgut der deutschen Geschichte vom Heiligen Römischen Reich bis heute sammelt. Im Bundesarchiv lagern bereits heute die Akten der DDR-Einheitspartei SED. Die Besonderheit der Stasi-Unterlagen liegt nun darin, dass das MFS die Daten rechtswidrig sammelte und die betroffenen Personen zum Großteil heute noch am Leben sind. Das Verfahren der Akteneinsicht und die Datenschutzregelungen beider Archive unterscheiden sich sehr. Eine Umsetzung der geplanten Zusammenführung des Stasi-Unterlagenarchivs und dem Bundesarchiv bis zum Ende der nächsten Legislaturperiode gilt daher derzeit als wenig wahrscheinlich. Welche Daten das Stasi-Archiv zukünftig für jeden Antragsteller freigeben soll, darüber wird zwischen Juristen, Datenschützern und Historikern zu streiten sein. Nicht zuletzt geht es auch um eine Neuausrichtung der Erinnerungskultur.
Auch in der Diktatur scheint die Sonne und die Menschen haben ja nicht nur Schwarz-Weiß-Bilder vor sich, sondern sie haben auch viele schöne Erlebnisse, die sie in ihrer Heimat doch nicht vergessen haben. Und das ist was, wo wir die Menschen auch abholen müssen, wo aber auch durchaus möglich ist, klarzumachen, dass diese schönen Erlebnisse nicht wegen des Staates, sondern trotz des Staates möglich waren.
Meint der Bundesbeauftragte der Stasi-Unterlagenbehörde Roland Jahn. Neben der Funktionsweise der alleinherrschenden SED-Partei müsse man vor allem auch den Alltag der Menschen mehr in den Blick nehmen, ist Jahn überzeugt. Die Zusammenlegung der Archive, so viel steht fest, würde einen weiteren Blick auf die Lebensrealität im DDR-Staat ermöglichen und es Wissenschaftlern erleichtern, parallel geführte Vorgänge und innere Zusammenhänge der Diktaturadministration zu verstehen.
Und in dieser Hinsicht ist es mir auch wichtig, wenn wir über die Zukunft der Stasi-Unterlagenbehörde reden, dass wir wegkommen von der Wahrnehmung des Amtes für absolute Wahrheit, dass wir wegkommen von der Wahrnehmung als Generalaufarbeitungsbehörde. Und in der Hinsicht ist es hilfreich, wenn wir uns als Stasi-Unterlagenarchiv verstehen, als Teil des Gedächtnisses der Nation unter dem Dach des Bundesarchives hier deutlich machen. Hier ist ein Angebot an Quellen, mit denen man arbeiten kann, wo man sich sein eigenes Bild machen kann über das, was die DDR war, über das, was die Diktatur war.
Die zukünftige Erinnerung und Aufarbeitung der DDR-Geschichte steht also vor der Herausforderung, individuelle Biografien zu respektieren und in die Zeitumstände einzuordnen und zugleich das geschehene Unrecht der Diktatur deutlich zu benennen, Täter und Opfer zu identifizieren und dabei auch Grautöne zuzulassen. Der ehemalige Bürgerrechtler und Historiker Rainer Eckert, dessen Biografie die Stasi entscheidend mitprägte, betont, dass er sich selbst nie als Opfer des Regimes gesehen habe.
Ich war gegen die Diktatur und die Diktatoren sind gegen mich vorgegangen. Finde ich einen relativ normalen Vorgang, ehrlich gesagt. Das hat mich auch sehr stark mein Leben beeinträchtigt, ganz klar. Aber ich war gegen dieses System, ich habe mich dagegen gestellt und ich definiere mich als jemand, der Widerstand geleistet hat, nicht jemand, der Opfer geworden ist. Was wirklich fehlt, ist der Revolutionsstolz. Kann man heute bedauern, 30 Jahre danach oder fast 30 Jahre, wird sich nicht mehr ändern lassen. Aber da ist etwas verloren gegangen. Und wenn es gelungen wäre, diesen Revolutionsstolz wirklich festzumachen, zum Teil unseres demokratischen Selbstverständnisses, hätten wir heute auch mehr Möglichkeiten, gegen rechtsradikale und linksradikale Verführer zu argumentieren.
Wir sind das Volk. Mit diesem Slogan brachten die Demonstranten in Leipzig im Oktober 1989 die friedliche Revolution ins Rollen. 29 Jahre später erschallt auf den gleichen Straßen dieser Slogan erneut. Man marschiert jetzt gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, gegen die da oben und die angebliche Lügenpresse eines Systems, in dem so mancher sich offenbar noch immer nicht zu Hause fühlt. Die Aufarbeitung der deutschen Teilungsgeschichte ist noch nicht zu Ende.